Sind euch auch manchmal die Nachrichten in der Welt einfach viel zu negativ? Dann haben wir etwas für euch. Mit unserem Good Newsletter bekommt ihr einmal wöchentlich positive Nachrichten in euer Mailpostfach. Darin liest ihr Lösungen für ein besseres Morgen. Ganz einfach anmelden unter azol.de/goodnews.
Triggerwarnung: In dieser Folge gibt es Beschreibungen von physischer Gewalt und Mord. Prozessstart: Dreifachmord langweilt. Jeder fünfte Go-Ahead-Zug ist zu spät. Drogenszene: Immer mehr Rettungseinsätze. Und damit guten Morgen hier beim Nachrichtenwecker. Schön, dass ihr reinhört. Ich bin Tyra Webster. Und wir blicken jetzt am Dienstag, 9. April, auf alle Themen, die für und aus Augsburg wichtig sind. Und wie immer kommen jetzt zuerst die Nachrichten aus Augsburg. Endstation Casadonna. Das Übergangswohnheim Casadonna für obdachlose Frauen in Augsburg wird für einige BewohnerInnen zur dauerhaften Bleibe. Der Grund: Es gibt keine Alternativen. Die Einrichtung bietet nicht nur Essen, sondern auch wichtige Beratungsdienste an. Viele Frauen in der Casadonna leiden unter schweren psychischen Problemen, was ihre Aussichten auf eine eigenständige Wohnsituation erschwert. Es gibt einen starken Bedarf an langfristiger Unterbringungsmöglichkeit für obdachlose Frauen, vergleichbar mit dem Georg-Beiß-Haus für Männer. Der Sozialdienst katholischer Frauen SKF setzt sich für die Schaffung einer solchen Frauenpension ein und sucht nach Partnern, um dieses Projekt zu realisieren. Es gibt immer mehr Rettungseinsätze am Helmut-Haller-Platz. Im Jahr 2022 waren es knapp 360 Einsätze. Die Anzahl hat sich innerhalb eines Jahres um rund 55% erhöht. Denn 2023 musste rund 560 Mal ausgerückt werden. Der Hauptgrund: Drogeneinfluss. Die gestiegenen Einsatzzahlen werden durch den vermehrten Konsum von Drogen, insbesondere durch E-Zigaretten sowie durch die allgemeine steigende Bevölkerungsanzahl in Augsburg erklärt. Obwohl die Polizeistatistik für 2023 einen Anstieg der Straftaten auf dem Platz verzeichnet, sind schwere Verbrechen wie Schlägereien und Raubüberfälle selten. Trotz des Anstiegs der Rettungseinsätze gab es im vergangenen Jahr aber keine Zunahme der Drogentoten in Augsburg. Das Eisenbahnunternehmen Go Ahead, das den Nahverkehr rund um Augsburg betreibt, hat eine hohe Zugausfallsquote und keine wirklich gute Pünktlichkeitsstatistik. Nur etwa 80% der Züge kamen pünktlich an. Die Zugausfälle lagen bei 8,1%. Die Gründe dafür sind Baustellen, Infrastrukturmängel und Personalknappheit. Die Baustelle auf der Strecke Augsburg-Donauwörth war besonders problematisch und verursachte rund die Hälfte der Zugausfälle. Im Gegensatz dazu schnitt die Bayerische Regiobahn auf Nebenstrecken überdurchschnittlich gut ab. Sie erreichte eine Pünktlichkeitsquote von 95,1%. Hey, ja, das Wetter sieht heute nicht gerade nach Sonnenschein aus. Die Wolkendecke über Augsburg bleibt den ganzen Tag geschlossen. Und wir können mit den Temperaturen zwischen 9 und 17 Grad rechnen. Am Abend wird es dann regnerisch bei etwa 7 bis 9 Grad. Und die Nacht bleibt ebenfalls bewölkt, mit Tiefstwerten um die 6 Grad. Es kann in Augsburg auch ziemlich windig werden heute Nacht. Im vergangenen Sommer erschreckte ein Verbrechen die gesamte Augsburger Region. Ein 64-jähriger Rentner tötete kaltblütig drei Nachbarn in Langweid. Dabei ging er äußerst methodisch vor. Der Prozess gegen den mutmaßlichen Dreifachmörder beginnt heute am 9. April am Landgericht Augsburg. Im Laufe des Prozesses sollen auch Antworten auf viele Fragen gefunden werden. Zum Beispiel: Wie konnte der Täter solch eine brutale Handlung eigentlich machen und wie konnte er 6 Waffen auch zu Hause besitzen? Mein Kollege Holger Sabinski-Wolf weiß mehr über den Fall. Holger, kannst du noch mal kurz sagen, was im Sommer 2023 überhaupt da in Langweid passiert ist? Wie kamen die Menschen ums Leben?
Das ist ein sehr außergewöhnlicher Fall. Es war am Freitagabend im Juli 2023. Ein Ehepaar kam nach Hause in dieses Mehrfamilienhaus nach Langweid und ist dann von diesem jetzigen Angeklagten Gerhard B. im Treppenhaus abgepasst worden und hat sie kaltblütig erschossen, den Mann von hinten in den Nacken geschossen. Der Schuss hat den gesamten Schädel durchschlagen und die Frau im Anschluss auch beinahe mit aufgesetzten Kopfschüssen getötet. Danach ist sie noch runtergegangen ins Erdgeschoss und hat durch eine geschlossene Wohnungstür gefeuert, und zwar so genau neben dem Türspion, weil er ganz offensichtlich vermutet hat, dass jemand da gerade hindurchblickt, um zu gucken, was draußen los ist, woher der Lärm da im Treppenhaus kommt. Und tatsächlich war es auch so, die Nachbarin dort unten hat durch diesen Türspion gerade geschaut und er hat auch sie direkt in den Kopf getroffen. So sind also drei Menschen ums Leben gekommen, zwei Frauen, ein Mann, seine Nachbarn.
Das klingt sehr tragisch und auch brutal. Kann man denn sagen, was das Motiv war? Warum ist das überhaupt passiert?
Tatsächlich gab es zwischen diesen Parteien seit Jahren immer wieder Streit. Gerhard B., der jetzige Angeklagte, ist mit diesen beiden anderen Parteien aus dem Haus immer wieder aneinander geraten. Es waren offensichtlich hauptsächlich so Kleinigkeiten, Alltagskäse eigentlich. Er wollte offenbar ein bisschen Vorgaben machen, wann die Mülltonnen rauszustellen sind und solche Dinge. Und so haben sich da immer wieder Streitigkeiten entzündet, zu denen auch bisweilen die Polizei gerufen worden ist. Aber mehr ist bis dato tatsächlich nicht passiert. Trotzdem ist das Motiv dafür natürlich irgendwo da zu suchen. Natürlich kann man auf gar keinen Fall so weit gehen, zu sagen, er war so genervt und so wütend, dass er jetzt aus dieser Wut heraus über diese banalen Alltagskleinigkeiten seine Nachbarn erschossen hat. Aber irgendwo da muss das auslösende Moment gewesen sein. Und ich hoffe, dass der Prozess dann so ein bisschen Klarheit vielleicht bringen könnte.
Ja, du hast ja gerade schon angesprochen, es kann irgendwie so teilweise, kann man danach nach einem Motiv suchen, aber gibt es denn auch Einschätzungen bezüglich seiner psychischen Verfassung?
Nach unseren Recherchen ist es allerdings so, dass der psychiatrische Gutachter da keine Auffälligkeiten feststellt. Also da von einer psychischen Störung oder dergleichen auszugehen, das sieht nicht danach aus. Zumindest ist das im Moment jetzt der Stand der Dinge. Vielleicht eher so ein kompletter Ausraster aus irgendeinem Grund. Es gibt natürlich so Fälle, die dokumentiert sind, dass jemand komplett die Beherrschung verliert und einen richtigen Filmriss hat oder sowas und dann einfach, wie man so schön bürgerlich sagt, nicht mehr weiß, was er tut. Ja, vielleicht ist das so ein Fall hier, das werden wir sehen.
Wie schwierig ist es denn in so einem Prozess eigentlich, die Trennschärfe zu finden zwischen Ausraster und eigentlich geplanten Mord? Es wird ja schon immer über einen Dreifachmord gesprochen.
Ja, das sind immer so die kniffligsten juristischen Fragen natürlich in so einem Prozess. Hat da jemand sozusagen im Affekt gehandelt, wie es so schön heißt? Also hat er quasi irgendwie die Situation hergenommen und ist dann einfach komplett ausgerastet, weil man da aufpassen muss. Es gibt auch einen Mord im Affekt sozusagen. Also es ist auch immer die Frage, wie die Tat begangen wird. Und es gibt andere Indizien, die eher darauf hindeuten, dass er möglicherweise schon länger derartige Pläne geschmiedet hat. Beispielsweise hat man in seinem Keller Chemikalien gefunden und Zutaten, mit denen auch eine Bombe gebaut werden hätte können. Da gibt es auch so eine Vermutung, die im Raum steht, dass er möglicherweise sogar noch mehr vorgehabt hat, vielleicht am Ende sogar irgendwie das Haus oder die Nachbarn in die Luft sprengen oder dergleichen. In dem Fall ist die Sache eigentlich relativ klar. Das haben die Ermittlungen sehr, sehr eindeutig gezeigt. Es gibt auch wenig Zweifel daran, dass er der Täter ist. Natürlich, es gibt nur Fragen darüber, wie es dann juristisch gewertet wird. Also er hat die beiden ersten Nachbarn quasi von hinten erschossen, beziehungsweise sehr hinterrücks und heimtückisch mit einem beinahe aufgesetzten Kopfschuss. Er hat bei der anderen Frau durch die Tür gefeuert, sodass sie auch nicht sehen und ahnen konnte, dass da gleich ein Schuss kommt. Also das sind eigentlich so die klassischen Mordmerkmale der Heimtücke. Also die Opfer waren arglos, wehrlos, wie es so schön im Gesetzestext heißt. Also da gibt es in dem Fall eigentlich wenig Diskussionsspielraum, ehrlicherweise.
Und wie konnte es sein, dass er so viele Waffen zu Hause besaß?
Gerhard B. war Sportschütze. Er hatte Waffenscheine für diese Waffen. Er hat diese Waffen also legal besessen. Das muss man zunächst mal festhalten. Allerdings, nach unseren Recherchen, war er schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr aktiv in einem Sportverein, in einem Schützenverein. Und da taucht natürlich schon die Frage auf, muss man diesen Waffenschein nicht immer wieder aktualisieren? Muss man nicht immer wieder nachweisen, dass man diese Waffen auch wirklich regelmäßig nutzt, zur Ausübung eines Hobbys oder dergleichen? Das in dem Fall offensichtlich auch ein bisschen geschlappert worden. Es gab nach unseren Informationen gab es nie eine Kontrolle zu Hause bei diesem Mann, was mit den Waffen auf sich hat, wie viele es sind und so weiter. letzten Endes, aber muss man klar festhalten, die Waffen waren auch ordnungsgemäß verschlossen in so einem Schrank bei ihm zu Hause. Also an der Stelle gab es offensichtlich keine Verstöße, so makaber das jetzt im Lichte dieser Tat klingen mag.
Was sind denn die Einschätzungen jetzt im Hinblick auf den Prozessstart heute?
Also es wird zunächst mal spannend sein zu sehen, wie sich Gerhard B. selbst verhält. Es ist das erste Mal, dass er jetzt das Licht der Öffentlichkeit tritt. Dieser Mann hat bislang null Spuren im Netz oder so hinterlassen. Also es gibt da buchstäblich nichts über ihn. Da wird also erstmal spannend sein zu sehen, wie gibt er sich, wie ist er überhaupt, was trägt er bei zur Aufklärung. Und dann natürlich die ganz spannende Frage, wird er ein Geständnis ablegen oder nicht? Wird er also von Anfang an sagen, jawohl, so war das. Ich war es und es tut mir wahnsinnig leid und es war so und so, ich bin ausgelastet, weil. Oder er sagt, ich bin so komplett ausgelastet, ich habe einen Filmriss, ich weiß nicht mehr genau, wie das alles passiert ist. Das sind so denkbare Optionen aus meiner Sicht. Heute wird außer diesem Punkt dann nicht mehr so viel passieren im Prozess erstmal. Das gesamte Verfahren ist dann für 15 Verhandlungstage geplant. Das geht bis in den Juni, Juli hinein. Und dann kommen später noch die spannenden Punkte, denn man darf eins nicht vergessen, er hat ja nach diesem dreifachen Mord, ist er noch weitergefahren zum Sohn eines der Opfer und hat auch dort durch die Wohnungstür gefeuert, auch ganz offensichtlich in der Absicht, dort nochmal Menschen zu töten. Er hat Gott sei Dank nur zwei Verletzte hinterlassen. Diese beiden jüngeren Leute kommen dann auch zu Wort als Zeugen natürlich. Und dann wird ein Prozesstag spannend sein, an dem dann der psychiatrische Gutachter aussagt, wie es denn nun jetzt um den psychischen Zustand von B bestellt ist.
Danke, Holger, für die Auskünfte zum Dreifachmord in Langweid. Der Prozess startet heute. Und jetzt zu den Nachrichten außerhalb von Augsburg. Die Linkspartei hat ein Konzept für die Gründung einer gemeinnützigen europäischen Bahngesellschaft namens United Railways of Europe vorgelegt. In Zukunft soll das den grenzüberschreitenden Zugverkehr in Europa verbessern, zum Beispiel durch koordinierte Fahrpläne und eine gemeinsame Buchungsplattform. Ein zentraler Punkt des Konzepts ist die Einführung eines Europatakts, der bis zu 2035 alle europäischen Großstädte im Stundentakt anbinden soll. Die Linkspartei fordert außerdem eine Senkung der europäischen Bahnpreise und lehnt eine Liberalisierung des Bahnverkehrs auf EU-Ebene ab. Die Finanzierung des Bahnausbaus soll unter anderem durch Umschichtung von Mitteln aus dem europäischen Verkehrswegeplan erfolgen. Die bayerischen Städte und Gemeinden haben finanzielle Sorgen wie nie zuvor. Die Ausgaben stiegen um 11,3%, während die Einnahmen nur um knapp 5% zunahmen. Das führte zu einem Defizit von knapp 2,5 Milliarden Euro. Einige Städte wie Straubing, Penzberg und Ingolstadt haben bereits einen Ausgabenstopp eingeführt oder die Steuern erhöht, um die Finanzen zu verbessern. Besonders viel Geld geht für Personal- und Sozialleistungen drauf. Die Sorgen für die Zukunft sind groß. Im nächsten Jahr könnte es noch schlimmer werden, zum Beispiel wegen höherer Sozialkosten und weniger Steuereinnahmen. Das könnte dazu führen, dass wichtige Projekte wie Straßenbau oder Schulen vernachlässigt werden müssen. Manche müssen wohl bald auf einen Burger von McDonald's verzichten. Denn die Gewerkschaft NGG ruft die Beschäftigten der OSI Food Solution Werke in Günzburg und Duisburg zu einem 24-stündigen Warnstreik auf, aufgrund eines Tarifstreits um höhere Löhne und Gehälter. Die Beschäftigten fordern eine Lohnsteigerung von 15,5%. Der Streik betrifft Rinderpatties und Geflügelprodukte, was laut NGG zu Engpässen bei McDonald's führen könnte. Es wird eine Kundgebung am Mittwoch vor dem Werk in Günzburg geben. Juhu, es ist Spargelzeit. Egal ob weiß, grün oder violett, Spargel gilt als königliches Gemüse und ist reich an Wasser wie kalorienarm. Die deutsche Spargelsaison dauert von April bis Juni. Hier ein kleiner Tipp für die Küche. Um ihn länger frisch zu halten, kann der Spargel in ein feuchtes Geschirrtuch gewickelt und gekühlt werden. Und damit ist schon wieder Schluss. Das war der heutige Nachrichtenwecker. Danke fürs Zuhören an diesem Morgen. Alle Links zu den genannten Nachrichten findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Kommt gut in den Tag und wenn ihr mögt, dann hören wir uns morgen wieder. Hier beim Nachrichtenwecker. Thank you.